Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 247. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 1. April, sprechen wir über das vergangene Spiel unseres HSV in Fürth und schauen auf das kommende Heimspiel am Samstag gegen den FCK. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse,
Jäger
und Lars.
Wir sind euer Volksblattgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön. Moin, 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 moin Hamburg, deine Straßen, ordentlich Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich nicht von dir gehen.
Der 27. Spieltag hat, wie jede Woche, die entscheidenden Tabellensituationen verschärft, sowohl im Kampf um Platz 3 als auch im Abstiegskampf. Unser kommender Gegner, der FCK, trotz langer Führung zu Hause gegen Düsseldorf, ging binnen weniger Minuten baden lasse. War das vom Spielverlauf her abzusehen?
Am Anfang nicht, denn Kaiserslautern kam wirklich gut ins Spiel und vergibt gleich in der 4. Minute die erste Chance, 20. Minute dann die nächste Chance nach einer Ecke und in der weiteren Phase der ersten Halbzeit war Lautern dann die klar bessere Mannschaft. Folgerichtig dann auch das 1:0 durch Marlon Ritter. Mit 1:0 ging es dann auch in die Halbzeit. Und Düsseldorf kam erst in der 60. Minute zur ersten richtigen Torchance durch Klaus, der aber elegant in den C-Rang schießt. In der 61. Minute dann ein Foul von Vermey an Ritter. In meinen Augen hätte man da auch Elfmeter geben können. Ich habe in den ganzen Berichten gesehen, ja, gibt man nicht, muss man nicht geben, wenn ich mir das Foul so angucke. Also ich glaube, ich wäre als Kaiserslautern-Fan richtig angepisst gewesen, wenn der Elfmeter nicht gegeben worden wäre. Er wurde nicht gegeben. Dementsprechend keine in Anführungszeichen Vorentscheidung, weil ich glaube, wenn der gegeben worden wäre, wäre Düsseldorf, glaube ich, nicht zurückgekommen. Naja gut, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt und Fußballspieler auch nicht. Düsseldorf wurde jetzt jedenfalls stärker und Zolles legt den Ball nach schöner Vorarbeit von Nimic über die Linie, dementsprechend der Anschlusstreffer, der dann auch Wirkung zeigte. Und Appelkamp steht nach einer Hereingabe von rechts komplett frei im Strafraum. Da lässt er sich nicht zweimal bitten und haut das Ding in die Maschen. Spiel gedreht. Kolatsch schießt dann noch rechts am Tor vorbei und vergibt das 2:2 für Lautern. Und stattdessen erhöht Düsseldorf dann über Zolles nach einer schönen Chip-Vorlage von Engelhardt. Und ja, Zolles hat jetzt tatsächlich schon 17 Saisontore geschossen. Der wird, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr zweite Liga spielen, egal wo Düsseldorf spielt.
Ja, spannend, wie gut es jetzt bei Düsseldorf läuft. Und immerhin hast du 4 Tore gesehen und ich habe eine ähnliche Anzahl an Toren erwartet bei meinem Spiel. Schon fast so ein torreiches Feuerwerk, insbesondere vom formstarken KSC, der auf Schalke zu Gast war. Aber erstaunlicherweise, die kriselnden Schalker waren zu Beginn des Spiels die aktivere, die gefährlichere Mannschaft und zwang den KSC zu höchster defensiver Aufmerksamkeit. In der ersten Halbzeit ging klar an Schalke, aber eben 0:0. Zweite Halbzeit ging dann klar an den KSC, da übernahm der KSC die offensive Initiative, ließen aber auch, wie die Knappen in der ersten Halbzeit, gute Chancen aus. Und am Ende wirkte es so, als ob beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden waren und gingen dann in der Schlussphase nicht mehr volles Risiko. Aus meiner Sicht, auch wenn der eine Punkt beim Blick auf die Tabelle für Schalke zu wenig ist, gehen die schon als moralischer Sieger vom Platz, die sich sehr gut gegen die formstarken Badener behaupteten. Und der KSC wird sich ärgern, denn mit 2 weiteren Punkten, also mit einem Sieg, wäre man bei 41 Punkten und hätte nur noch 4 Punkte Rückstand auf Platz 3. Und dann wäre man noch ein Faktor am Aufstiegsrennen gewesen nach diesem 27. Spieltag. Und ich glaube, in dem Aufstiegsrennen können wir bleiben, Lars, denn die Störche haben ihr Nest sturmfest auf Platz 2 gebaut.
Ja, absolut. Und auch einen im Grunde genommen gänzlich ungefährdeten 2:0 Heimsieg gegen Hansa Rostock eingefahren. Das Ganze sehr, sehr begünstigt durch ein ganz frühes 1:0. 3. Minute, Skripski nach einem schönen Anspiel macht er das Tor. Und das dann ist natürlich der Gameplan von Hansa Rostock erstmal so ein bisschen hops genommen. Und dann ergab sich daraus eigentlich ein Spiel in der ersten Halbzeit, was ich als durchaus auf Augenhöhe und ausgeglichen empfunden habe, aber ohne die ganz, ganz großen Torchancen, ohne die ganz großen Nadelstiche. Und man muss halt immer sagen, Hansa lag halt mit einem hinten und Kiel führte und hat dann nach der Pause, nach knapp einer Stunde sogar das zweite dann nachgelegt durch unseren ewigen Louis Holtby und dann mit einer 2:0-Führung zu keinem Zeitpunkt mehr irgendein Fragezeichen aufkommen lassen, dass die 3 Punkte an der Förde bleiben. und ja, Hansa Rostock in der letzten halben Stunde des Spiels, die dann auch wirklich so ein bisschen dahin plätscherte, das muss man schon so sagen, dann ja einfach chancenlos. Und da kann man vielleicht sagen, wenn man einen Blick auf die Statistiken wirft, sieht das nach einem extrem ausgeglichenen Spiel aus, in fast allen Parametern. Aber am Ende des Tages hat die Spitzenmannschaft eben 2 Tore gemacht und der Abstiegskandidat oder der dagegen Kämpfende hat ein frühes Gegentor geschluckt und am Ende des Tages es nicht geschafft zu treffen. Ja, das erwartete Ergebnis, ohne dass Kiel sich richtig strecken musste. Für die andere Ostmannschaft lief es aber auch nicht wirklich besser, oder Berger?
Also vom Ergebnis her nicht. Das war dann auch, wenn man sich das Ergebnis einfach anguckt, 0-3 zu Hause gegen Hannover, war nicht gut. Aber wenn man sich das Spiel angeguckt hat, hätte Magdeburg vielleicht einen Punkt mehr verdient oder vielleicht sogar alle 3. Aber die Effizienz von Hannover war halt brutal. Die haben da sehr gut draus gemacht. Die waren auch insgesamt vielleicht die bessere Mannschaft, aber ganz unverdient wäre ein Punkt für Magdeburg vielleicht nicht gewesen. Aber in der Höhe dann 3 Tore gemacht, Hannover, und beißen sich dann oben an der Frontgruppe dann so mehr oder weniger noch ein bisschen fest, wie du gesagt hast, Nando, mit dem KSC. Hannover versucht vielleicht dann noch den letzten Strohhalm noch zu angeln, und da hat keine von den Mannschaften, die hinter Düsseldorf stehen, können sich mehr Ausrutscher erlauben, und dazu zählen leider auch wir.
Ja, und dann kommen wir mal zum Verlierer des Spieltags, und das ist nämlich kein Aprilscherz heute am 1.4., sondern die harte Realität. Das 1:1 in Fürth ist für unsere Mannschaft eine gefühlte Niederlage, und wir starten mit unserer Analyse wie immer mit diesen personellen Maßnahmen vor dem Spiel. Steffen Baumgart hatte eine Änderung in der Startelf geplant, und die haben wir auch erwartet: Königsdörfer für Öztunali auf der linken offensiven Seite. Aber dass uns Glatzel kurzfristig ausfiel, war natürlich nicht geplant. Dafür startete Nemeth in der Spitze, und der HSV stand auch in der realen Formation wie erwartet mit Reis als Sechser im Spielaufbau und defensiv dann die Lieblingsformulierung diametral abkippend auf die rechte Verteidigerposition. Das haben wir im Heimspiel gegen Wien Wiesbaden schon gesehen. Dennoch hatte Steffen Baumgart aus meiner Sicht die Taktik des HSV etwas angepasst und der Mannschaft ein hohes Pressing mitgegeben, welches unsere Spieler mit dem Aufrücken bis an und teilweise auch in den gegnerischen 16er umsetzten und auch mit hohem Tempo bei vierter Ballbesitz bis zum Torhüter anliefen. Also die Pressing-Intensität des HSV war von Beginn an hoch. Das zeigt auch der Y-Scout-Report, der hier in der Anfangsviertelstunde einen durchschnittlichen Wert von knapp 8 Ballaktionen der Fürther ermittelte, bis der HSV dann störte. Die sich damit ergebenden Räume in der Defensive wurden gut und intensiv zugelaufen. Hier ist exemplarisch vielleicht nochmal zu nennen die Grätsche von Bakary Yatta in der 4. Minute, der das Umschaltspiel der Kleeblätter unterband. Und mein Patenkind, mit dem ich zusammengeschaut habe, dies auch zum Anlass nahm, um mir das als gute Aktion für meine Analyse so in die Hand notierte, und damit ich das im Podcast erwähnen solle, dass er das gesehen hat, dass Bakary Yatta sehr toll nach hinten arbeitet, nachdem der Papa und ich ihm erklärt haben, warum ich hier Notizen während des Spiels mache. Es war eigentlich ziemlich eine sehr niedliche Situation, und da waren wir auch noch guter Dinge. Und denn diese Balleroberung und die erzwungenen Fehler im Aufbauspiel der Fürther untermauert auch die objektiv wahrnehmbare Dominanz des HSV von Beginn an, ohne dass wir uns jedoch echte Chancen kreieren konnten. Der HSV versuchte, so meine Beobachtung zu Beginn, insbesondere die eigene linke Seite zu überladen. Da habe ich ab und zu auch mal Reis diagonal diese Wege machen sehen, um da mit Königsdörfer, mit Muheim, mit Benes auch so ein bisschen richtig kompakt zu stehen auf der linken Seite und das spielerisch zu lösen, um dann eben Yatta auf der anderen Seite rechts zu isolieren. Was dann aber fehlte, war der schnelle Seitenwechsel auf Yatta, der dann ein 1-gegen-1 vor sich gehabt hätte. Zusammenfassend für mich so die erste Viertelstunde: der HSV balldominant, spielbestimmt, aber eben erst mit einem guten gelungenen Angriff in der 14. Minute über Königsdörfer und Benes. Da wird die Hereingabe allerdings noch von Fürth in höchster Not vor Yatta geklärt. Ich habe jetzt die Chance der Fürther nach dem Fehlpass von Matteo Raab rausgelassen, weil ich spielerisch in der Anfangsviertelstunde nichts vom Kleeblatt gesehen habe und den Eindruck hatte, dass der HSV sich Fürth mehr und mehr zurechtlegte, Lars, um dann noch einen Gang hochzuschalten, nachdem man sich auf dem Platz auch selbst sortiert hatte.
Ja, kleiner Fun Fact: meine Notizen beginnen ja in der 15. Minute jetzt so ein bisschen. Ich habe das ähnlich gehandhabt wie du, Nando. Und es stand auf allen 5 Plätzen noch 0-0, als meine Notizen begannen. Also da war auch demjenigen, der sich vielleicht die Konferenz angeschaut hat, noch nicht das ganz große Torspektakel vergönnt. Du hast das, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Gerade unser hohes Pressing und was für Auswirkungen das auf unser Spiel hatte. Denn das ist tatsächlich was sich da noch so weiter durchgezogen hat in meiner Wahrnehmung durch die erste Halbzeit. Mir ist nämlich aufgefallen zunächst, dass Ludovit Reis nicht mehr mit derselben, ich sag mal, mit demselben Automatismus wie gegen Wiesbaden bei Ballbesitz des HSV in den Sechser oder sogar diagonal bis in den linken Achterraum abkippt, sondern situativ tatsächlich auch in Ballbesitz oder in nahenden Ballbesitzphasen des HSV auf der Rechtsverteidiger bzw. auf der rechten Bahn geblieben ist. Das macht ja auch Sinn, wenn wir das hohe Pressing spielen, dass er dort dann nicht aus dem Sechs- oder Achterraum mitpresst, weil das würde wiederum bedeuten, dass wir eine Riesendeckungslücke hinten rechts haben. Also insofern, das finde ich schon interessant, dass du das schon gesehen hast. Ich habe das ähnlich mir hier notiert. Was für mich so ein bisschen ein Fragezeichen war, Mitte der ersten Halbzeit, war Immanuel Ferrei. Der war, ich habe es mir hier so notiert, fast überall auf dem Platz zu finden, hatte aber nirgendwo so eine richtige Bindung zu dem Spiel seiner Teamkollegen. Als würde er seine Position suchen, bot er sich immer wieder für Tiefenläufe an, links wie rechts. Aber das wirkte im Aufbauspiel oder in dem im Heraufbeschwören unserer Angriffe nicht so orchestriert und klar geplant, wie das gegen Wien Wiesbaden der Fall war. Wo wir ja aus den Außenverteidigerpositionen häufig diagonal ins Mittelfeld vorgestoßen sind und dann entweder den Seiten gewechselt haben, aber eben mit viel Druck ins Zentrum auf die gegnerische Abwehrreihe zugelaufen sind. Das habe ich so gesehen, dass das nicht so, ich sag mal, eine klar erkennbare Marschroute gab. Nichtsdestotrotz, die optische Überlegenheit, die wir hatten Mitte der ersten Halbzeit, die, fand ich, wurde sogar noch stärker. Fürth stand jetzt noch tiefer, beziehungsweise hatte weniger Möglichkeiten, noch rauszukommen, aber sehr kompakt. Und das war dann auch so die Phase nach einer knappen halben Stunde, wo Ludovit Reis wieder viel stärker und viel häufiger eben im Mittelfeld zu finden war, bis in den linken Raum auch, Nando, so wie du das gesagt hast. Und ich fand, dass die Angriffe des HSV jetzt auch durchaus temporeicher wurden in dieser Phase, zielstrebiger wurden, gar nicht mal so unbedingt dann aus dem ganz frühen Pressing vorne resultierten, sondern eher aus einem eigenen Aufbau heraus. Da habe ich dann wieder Parallelen zum Spiel gegen Wiesbaden gesehen, aber auch die so ein bisschen eher als Stückwerk empfunden im Vergleich zur Vorwoche oder vor zwei Wochen. Nichtsdestotrotz stand es dann nach 30 Minuten am Rohenhof noch torlos und, da schließe ich jetzt einen kleinen Kreis, hätte nicht dem für Hannover 96 in der 29. Minute getroffen, hätten wir auch auf allen fünf Plätzen noch das 0:0 auch nur eine halbe Stunde gehabt. Das war das einzige Tor, was gefallen ist insgesamt in der ersten halben Stunde. Ich bin so ein bisschen ambivalent, wie es mir damit ging zu dem Zeitpunkt. Lasse, wie war dein Eindruck? Wie zufrieden warst du mit der ersten Hälfte und insbesondere mit dem, was dann in Richtung Pause vom HSV noch kam?
Ja, dass der Osterhase da keine wirklich schmackhafte Zweitliga-Konferenz ins Nest gelegt hat, ist mir auch aufgefallen. Ich war bei meinen Eltern und bei meiner Schwester. Wir haben uns alle zu Ostern zu Hause getroffen. Da habe ich dem Vater gesagt, wir können ja mal HSV gucken. Konferenz eher nicht. Dann habe ich nämlich auch auf Kicker geguckt und dachte, da steht noch überall 0-0. Ein Tor erst gefallen. Und ja, der HSV wurde, wie du es gesagt hast, eigentlich immer stärker. Und ich fand ihn auch in der letzten Phase der ersten Halbzeit, irgendwie lag so ein Tor in der Luft und ich habe auch zu meinem Vater gesagt, oh, wenn der HSV jetzt ein Tor schießt, das wäre schon ziemlich gut. Und was mir aufgefallen ist, fand ich, so eine Mischung von euch beiden, ich finde der HSV, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat immer schnell nach vorne gespielt, dann so ein bisschen versucht, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Ne? Man versucht immer so im Sechserraum den Ball schnell zu erobern, ob in der Mitte oder auf außen und dann hat man versucht, schnell nach vorne zu spielen, ohne sich irgendwie groß in Geplänkel im Mittelfeld zu ergeben. Und das hat eigentlich auch immer ziemlich gut funktioniert. Man ist einfach richtig gut ins letzte Drittel von Fürth reingekommen. Aber dann kickt halt wieder diese unfassbar miese Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Und diese unfassbaren Optionen. Ich habe da teilweise Spielzüge, wo ich gesagt habe, oh, da ist ein Raum frei, da ist ein Raum frei, da ist ein Raum frei. Spiel den Ball doch dahin, spiel ihn dahin. Aber das wird alles so unfassbar halbgar zu Ende gespielt, wo du denkst, wenn wir jetzt irgendwie besser in Form wären oder eine andere Mannschaft würde auf diesen Gegebenheiten auf dem Platz und auf diesen Räumen und aus diesen Situationen würde eine andere Mannschaft so viel mehr Profit ziehen. Aber der HSV kriegt das momentan einfach nicht hin, aus diesen schnellen Gegenstößen, die man ja mittlerweile jetzt auch vermehrt wieder hat, irgendwie Profit zu ziehen. Und das hat mich wirklich tatsächlich in den Wahnsinn getrieben.
Zusammenfassung für die erste Halbzeit. Ich hatte das ja auch in meiner Analyse geschrieben, dass wir eigentlich sehr gut ins Spiel waren. Wir hatten auch die klare Überlegenheit. Fürth kam in unserem hohen Pressing überhaupt nicht klar. Nicht, dass wir direkt nach den ersten Ball den Ball erobert haben, sondern Fürth kam einfach nicht nach vorne und wurde entweder dazu gezwungen, einen riskanten Ball auf außen zu spielen, der dann mehrmals in Seiten ausgelaufen ist, oder einfach nach vorne zu dreschen auf ein Duell, wo die Stürmer von Fürth gegen Schoner oder Hadzi Kadunic überhaupt keine Chance hatten. Und so haben wir eigentlich immer Fürth im Griff gehabt. Und bis auf die Chance in der vierten Minute, oder da war ja nichts. Das ist ja das, was von Fürth kam, so gut wie gar nichts. Problem war nur, es kam auch nichts vom HSV. Wenn man bedenkt, wie oft wir in Situationen waren, wo ich gedacht habe, jetzt kann es gefährlich werden, wenn der letzte Pass richtig gespielt wird oder wenn man die richtige Entscheidung zieht, wenn man herausfordert. Kam aber nicht, deswegen geht es mit 0-0 in die Pause. Und dieses 0-0, ich war mir ziemlich sicher, wenn wir weiterspielen, werden wir das Spiel auch gewinnen. Vielleicht nicht 3 oder 4-0, weil heute ist das nicht so drin, aber wir werden das 1 oder 2-0 gewinnen, denn von Fürth kommt überhaupt nichts. Und dann kam die zweite Halbzeit und das ging ja eigentlich relativ gut los, Lasse.
Ja, es hätte ein Einstand nach Maß werden können. Wir konnten 2 ganz gute Chancen von Fürth auch noch vereiteln und dann spielt Ferrer den Ball gut zu Nemeth, aber Urbich, wie leider von mir prognostiziert, halt ein überragender Torwart, hält diesen Ball halt so gut. Also, ja, ich kann über diesen Torwart nur schwärmen. Das ist, auch wenn er beim Gegner gespielt hat, das ist für mich ein Jahrzehntetalent. Das ist für mich, ich will nicht sagen der nächste Manuel Neuer, aber schon ein deutscher Top-Torhüter in der Zukunft, bin ich mir sicher. Und ja, diese Chance war dann irgendwie sowas wie so ein bisschen der Weckruf, hatte ich das Gefühl. Anschließend setzt Bakker dann einen Kopfball an den Pfosten, der dann leider nicht ins Tor springt, sondern rausspringt. Gut, als Glück können wir uns als HSVer seit dem Abstieg leider nicht verlassen. Das ist nicht unsere Stärke. Das muss man leider auch so eingestehen. Und ja, mit Glück hat die Bude von Miro Muheim dann aber nichts zu tun, sondern mit Schusstechnik und mit Können. Er tut es halt erneut. Das ist schon beeindruckend. Und ich habe mir jetzt im Nachgegangen des Spiels so ein bisschen den Gedankengang im Kopf überlegt, was ist eigentlich, wenn wir Muheim einfach mal eine Position nach vorne ziehen, auf den Flügel, und dann Katterbach hinter ihm spielen lassen. Weil das Spiel von Baumgart setzt jetzt eigentlich gar nicht so viel auf Tempo, sondern eher auf Flankenstärke und auf technische Stärke. Und das hat Muheim. Also der wäre eigentlich prädestiniert, noch eine Position weiter nach vorne zu spielen. Aber gut, das ist jetzt hat nichts mit dem Spiel zu tun. Was war so ein Gedankengang, den ich hatte? Ja, und Fürth wirkte für mich jetzt irgendwie nach diesem Tor dann tatsächlich irgendwie ein bisschen geschockt. Und würde ich das Ergebnis jetzt nicht kennen, würde ich jetzt sagen, das muss und wird der HSV garantiert ausnutzen. Kam es denn so, Lars? Ohne jetzt, wir wissen es ja schon.
Ja, Spoiler. Nein. Den mit Muheim, den hatte ich tatsächlich auch, möchte ich ganz kurz aufgreifen. Habe aber auch in Anbetracht seiner, ich glaube, das war jetzt sein 5. Tor in dieser Saison in Pflichtspielen, alle 5 von außerhalb des Strafraums. Wenn du ihn weiter nach vorne stellst, dann machst du ihm natürlich auf dem Flügel den Winkel immer schwieriger. Aber das kriegt der Miro mit seinem linken Zauberfuß sicherlich auch geregelt. Ganz ausgeschlossen finde ich den Gedanken, ganz abwegig tatsächlich auch nicht, hast du recht. Und ja, so nach einer Stunde, wir führten jetzt 1-0 durch ein Zaubertor, durch ein Traumtor. Und nicht durch eine der Chancen, die wir vorher hatten, aber das ist ja vollkommen egal. Und da war mir eigentlich vollkommen klar, ähnlich wie dir auch, dass wir jetzt eigentlich minütlich mehr Räume gewährt bekommen müssen. Und dass dann jetzt im weiteren Spielverlauf darum gehen muss, eben diese Räume nicht nur zu sehen, zu antizipieren, sondern sie dann eben auch zu nutzen und eben konsequent und schnell in die Spitze zu spielen. Das war für mich einfach in dem Moment noch klarer als vorher, dass das jetzt die Devise sein muss. Aber für mich auch tatsächlich überraschend, eine in irgendeiner Form geartete Adaption des eigenen Spiels habe ich bei Greuther Fürth erstmal überhaupt nicht gesehen. Im Gegenteil, die blieben für mich erstaunlich passiv. Erst recht gemessen an den Umständen. Es ist ein Heimspiel. Sie sind nicht überrannt worden von einem Gegner, sondern am Ende des Tages durch einen, aus ihrer Sicht natürlich, Sonntagsschuss, Glückstor, ne, weil aus 0,03 ist, glaube ich, der XG-Wert für das Tor, mit 0-1 im Rückstand und haben sich so viel gar nicht vorzuwerfen, wissen aber selber, dass das für sie so ein bisschen das letzte Strohhalmspiel ist, wenn sie nochmal angreifen wollen. Ergo war mir eigentlich klar, die werfen jetzt alles nach vorne. Der HSV hat weiter sehr früh gestresst, Greuther Fürth, auch nach der Führung, sodass Greuther Fürth es aber überhaupt nicht gelungen ist, so recht hinten rauszukommen und sich etwas erspielen konnte. Es ist Greuther Fürth tatsächlich nicht gelungen, über 5-6 Minuten nach unserem Tor unsere erste Pressinglinie mal so zu überspielen, dass sie wirklich nennenswert daraus einen Angriff hätten initiieren können. Und wenn es mal die ein oder andere Situation gab, wo es einen langen Ball dann über unsere Pressinglinie hinaus gab, dann war das eine Situation, wo ein vierter Spieler in der Regel auf einem Halbflügel isoliert war, vielleicht noch einer mitgelaufen war, aber wir im Endeffekt mit 5-2 das locker runter haben verteidigen können. Also das war eigentlich souverän von uns. Und dann haben wir auch in der 63. Minute das erste Mal gewechselt. Ein Wechsel, der mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Suhonen für Ferrei, habe ich ja in der ersten Halbzeit schon gesagt. Emanuel Ferrei war nicht, es war nicht sein Spiel bis dahin, es war nicht sein Tag. Er hatte nicht so die wirkliche Bindung. Und dann mit Ansi Suhonen dort einen Spieler zu bringen, der Ballsicherheit mitbringt, der aber auch Tempo mitbringt, der auch ein Spiel verlagern kann und das tut, das war für mich genau der richtige Wechsel. Ich hätte mir sogar in dem Moment durchaus noch einen zweiten Wechsel gewünscht. Bürger, wir haben da uns sogar kurz zu ausgetauscht. Ich habe in dem Moment gedacht, so nach 65 Minuten rum, es wäre jetzt eigentlich an der Zeit, Poreba für Meffert zu bringen, weil ich das Gefühl hatte, Meffert, dem ich nichts vorwerfen möchte in diesem Spiel, der aber qua seiner Art zu spielen eher den Querball spielt, als vertikal oder diagonal einen Angriff zu beschleunigen. Und wenn ich mir das im Y-Scout-Report mal angucke, in der, wie heißt das, Pass-Map, Pass-Heat-Map, dann sind da zwei ganz dicke Linien beim HSV zu sehen und die gehen einmal von Meffert zu Reis und einmal von Meffert zu Muheim. Also genau das Gefühl bestätigt. Jonas Meffert hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, ich habe ihm nichts vorzuwerfen, aber ich glaube, in dem Moment hätte uns ein Spieler wie Poreba, der mehr sofort einen Ball annimmt, das sich öffnet, dreht und diagonal vielleicht einen Flügel bedient, hätte mir persönlich gut gefallen. Auf Seite der Gastgeber kam noch Konzbruch, zu dem kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch. Und der HSV hatte dann Matchball in der 70. Minute, als Andras Nemet schön freigespielt, ich glaube von Bakary Jatta, völlig frei vorm Torwart stand und ja, ich weiß nicht, ob er einen kleinen Zacken zu lange überlegt hat, auf jeden Fall scheitert. Das war für mich weniger jetzt eine Jahrhundertparade, sondern das war leider ein schlechter Abschluss. Und damit haben wir den Matchball so ein bisschen ausgelassen, denn ich glaube, ein zweites Tor, davon hätte sich Greuther Fürth an dem Tag nicht erholt. Stattdessen haben wir sie insofern leben lassen in dem Moment und dann kamen so ein paar Minuten, in denen weiter gewechselt wurde. Das Klebert wechselte zweimal, Srbeni für Sieb und Lemperle für Petkov kamen, wo ich mich auch gefragt habe, ob das jetzt die Schlussoffensive einläutet. Und auch bei uns gab es nochmal einen Doppelwechsel, so um die 75. Minute rum. Da hat Steffen Baumgart mit der 1-0-Führung im Rücken Benesch, der bei 4 gelben Karten steht, wohlgemerkt, runtergenommen und Poreba für ihn gebracht. Und außerdem, das muss ich sagen, für mich taktisch im ersten Moment ein bisschen überraschend, Nemet vom Platz genommen und Öztunali gebracht. Nando, 1-0-Führung auswärts, durchaus schon jetzt 3 Wechsel gemacht, auch nicht auf den ersten Blick positionsgetreu. Wie hat sich das alles einsortiert und wie hast du das gesehen? Und vor allen Dingen, hat es gefruchtet?
Ich glaube, der einzige Wechsel, der gefruchtet hat oder der einen nennenswerten Effekt auf das Spiel hatte, war der Wechsel des Momentums in der 77. Minute, denn der Osterhase ist gerecht, ne? Das ist nicht wie der Nikolaus, der verteilt Eier an alle. Und dann hat Konzbruch sich überlegt, wenn der Muheim so ein tolles Tor macht, dann mache ich ein besseres. Und zwar aus 30 Metern, diagonal in den Giebel. Und damit wechselte eigentlich nur das Momentum. Am Ende, die Wechsel von Steffen Baumgart waren für mich irgendwo nachvollziehbar. Wenn ich mir so ein bisschen die zweite Halbzeit und die Führung im Rücken nehme, der HSV wollte mit der Führung im Rücken die Umschaltmomente nehmen. Und da kannst du natürlich mit dem Königsdörfer, der gut Alarm gemacht hat auf der linken Seite, den noch ein bisschen vorziehen mit Jatta und vielleicht Öztun Ali als vielleicht passsichereren Spieler auf der linken Außenbahn mit reinnehmen, um dann eben den ja doch sehr agilen Königsdörfer dann immer mit diesen Steilpässen zu schicken, um da die Entscheidung hervorzuheben und vielleicht auch Nemet ein bisschen zu schützen nach der vergebenen Chance. Und was auch in der Übertragung klar sichtbar war, Steffen Baumgart hat sich viel Zeit genommen bei der Auswechslung, hat Nemet in den Arm genommen, mit ihm gesprochen. die Idee von Steffen Baumgart, die will ich hier gar nicht kritisieren, weil am Ende hast du als Trainer die Möglichkeit, auf ein Spiel zu reagieren, wo du taktisch dich ein bisschen umstellst, dann vielleicht auch einfach sagst, gut, ein Fairer nimmst du normalerweise auch nicht unbedingt so früh runter, aber passte nicht. Von Zuhren hast du einen Energizer auf der Bank, der da noch mehr Giftigkeit, Galligkeit reinbringt. Das war soweit in Ordnung, aber dann kommt eben Konzbruch und zimmert dir so ein Ding in Giebel. Und was dann halt passiert ist, ist irgendwie das, was halt nicht passieren darf, was aber wofür der HSV momentan leider bekannt ist. Der verliert die eigene Spielkontrolle oder die eigene Spielidee. Denn mit dem 1:1 wurde es jetzt, und so habe ich es mir ein bisschen notiert, in Anführungsstrichen, ein moderater Schlagabtausch. Fürth wurde mutiger, ohne zwingend zu werden. Und der HSV spielte aus meiner Sicht zu wild und zu unstrukturiert. Und auch eben nicht präzise. Denn Fürth bot genug Räume an, weil sie jetzt gedacht haben, ey, jetzt haben wir das 1:1 gemacht, jetzt versuchen wir nochmal. Der HSV ist verwundbar, das wissen wir. Läuft ja nicht so gut bei uns. Wir sind ja sehr inkonstant. Fürth wollte mit diesem Traumtor irgendwie das Momentum nutzen. Den fehlten aber, wie im gesamten Spiel, eigentlich bis dahin die Mittel. Und der HSV nutzte die Räume nicht, denn es fehlte irgendwie an Fokus, an dieser Konzentration und Präzision in der finalen Aktion, vielleicht an der einen oder anderen Stelle an Mut. Lasse sprach schon von der falschen Entscheidungsfindung und genau das war dann plötzlich zu sehen, um es mal mit Statistiken auch zu untermauern, warum ich diese Schlussviertelstunde so als moderaten Schlagabtausch beschreibe, weil eben große Torchancen nicht mehr passiert sind, deswegen moderat, aber beide Mannschaften haben den identischen Wert an Ballgewinnen pro Minute. Beide Mannschaften und insbesondere beim HSV ist das ein dramatischer Abfall mit einer Passgenauigkeit von unter 80%. Beide Mannschaften mit identischer Anzahl an Angriffsversuchen pro Minute. Also in vielen Statistiken, die für die Offensive sprechen oder für den offensiven Versuch, nahezu pari, aber nichts mehr wirklich Nennenswertes und Bürger am Ende damit ein verdientes Unentschieden in der Gesamtbetrachtung der zweiten Halbzeit?
Alleine auf die zweite Halbzeit untergebrochen, könnte man vielleicht sagen, ja, unentschieden, wenn man auch so statistisch guckt, vielleicht gerecht. Aber ich finde auch, man darf auch nicht vergessen, dass das Fürth insgesamt im ganzen Spiel, auf was wir jetzt zusammenrechnen, auf eine Großchance kommt, also 0,37 ja. XG, dass der HSV dann auch nicht auf viel mehr als 1,3 XG kommt, aber dann dadurch auch, die von Nemeth wurde als 0,4 reingestuft, die von Königsdörfer, die von Suchenden zuletzt, wurden alle als größere Chancen eingestuft. Also der HSV hatte da vielleicht schon die Chancen, um das Spiel auch dann zu drehen, um auch alle drei Punkte mitzunehmen. Aber wir dürfen uns nicht aufregen, dass ein Sonntagsschuss reingeht gegen uns, weil das Tor von Muheim war genauso ein Sonntagsschuss. Ja. Der Unterschied ist vielleicht, von Muheim haben wir das jetzt 5-mal in der Saison gesehen und wissen, er kann das. Wie gesagt, wiederum, das ist auch dieser, dass man bei XG immer nicht vergessen darf, ist, dass ob Lars oder Lasse oder ich oder Nando im Suff nach dem Stadionbesuch aufs Tor schießen, das zählt dasselbe wie das von Muheim, weil das halt die Position ist, Winkel, Pressing und so weiter, das zählt alles dazu.
Nur ich kann das auch.
Auch ich nicht. Auch nach 5 Bier oder wie?
Da hatte Muheim auch nicht.
Da erst recht.
Ist recht. Nein, ich finde insgesamt, dass wir hier als Verlierer vom Platz gehen, obwohl es 1:1 ausgeht. Aber das ist halt auch, jetzt das ganze Spiel so betrachtet, es ist halt auch das, gucken wir statistisch aufs Spiel, haben wir so wenig zugelassen. Die Defensive ist top, das steht ja sehr gut. Aber offensiv hat das dann nicht funktioniert und hätten wir im letzten Drittel besser Entscheidungen getroffen oder mehr abgeklärte Entscheidungen getroffen, hätte unser XG-Wert auch höher gewesen sein. Und dann hätten wir davon gesprochen, hier hätte der HSV klar gewinnen müssen. Am Ende steht ein 1:1 zu Buche und das kann wir nicht benutzen und führt aus meiner Sicht auch nicht.
Nee, definitiv nicht. Und wir diskutieren ja nun schon länger, mal mehr oder weniger intensiv und oder übereinstimmt über Mentalität, Charakterstärke und Führungsqualitäten im Kader. Und wir wollen euch damit jetzt nicht erneut langweilen, denn wir könnten die Aussagen der letzten Wochen und Monaten hier einfach einspielen. Wir wollen uns mal bei diesem Spiel noch einmal auf ein sportliches Kriterium fokussieren, Bürger. Denn aus deiner Sicht, das Spiel sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es fehlte eigentlich doch nur der Killerinstinkt oder vielleicht Bobby Glatzel im Strafraum vorm Tor. Denn defensiv und von der Spielidee her war das doch eigentlich alles stabil, oder? Das war doch schon vernünftig anzuschauen. Oder siehst du das jetzt in der Gesamtbetrachtung ganz anders?
Also, wenn ich bedenke, dass wir im Spiel einen Gegner so weit vom Tor haben, dass er so einen Sonntagsschuss braucht, das ist der einzige Torschuss, der innerhalb des Rahmens geht. Und der geht natürlich dann auch rein, sehr gut gemacht. Wenn wir das als Maßstab nehmen, dass wir so wenig zulassen, dann haben wir ein gutes Spiel gemacht. Denn defensiv haben wir nichts zugelassen, Fürth ist zu nichts gekommen. Heißt, der eine Punkt ist schon mal sicher, wenn man so wenig zulässt, so aus meiner Sichtweise. Dann können wir darüber sprechen, dass hätte Glatzel die Chance von Nemeth bekommen, hätte er den bestimmt reingemacht. Hätten wir mit Königsdorfer vielleicht einen Stürmer, der vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte, hätte er den auch reingemacht, die Großchance, die er hatte. So kann man sich das alles auch summieren und schönreden. Fakt ist aber, dass wir die Tore nicht gemacht haben und dass wir in ein Spiel, wo wir optisch so überlegen sind, immerhin nur auf 1,35 XG kommen, also rund gerechnet 4 Großchancen. Ist das offensiv genug für unsere Ansprüche? Nein, aus meiner Meinung ganz klar nicht. Es fehlt da, dass wir diese Situation, wo man das Gefühl hat, dass im Stadion setzen sich die Leute auf die Stuhlkante, jetzt könnte es gefährlich werden. Da muss auch noch diese Chance kommen, damit die Leute auch vom Stuhl hochspringen und sagen, schade, dass er nicht reingegangen ist. Auf jeden Fall muss das in eine Torchance enden. Bisher endet das nur damit, dass Leute sich in Stühle rücken, ein bisschen nach vorne lehnen, oh, jetzt könnte es gefährlich werden, ach doch nicht. Und dann lehnen sie sich wieder zurück. Da muss noch eine Abfindung kommen. Das sind aber Automatismen, die natürlich ein neuer Trainer, der immer noch relativ neu ist, der jetzt auch etwas umgebaut hat vom System her, da müssen wir auch Geduld haben. Problem ist halt nur, die Zeit rennt uns davon. Die Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben keine mehrere Fehlschüsse in der Büchse.
Ich bin da jetzt ein bisschen kritischer. Ich finde die Entscheidungsfindung im letzten Drittel des HSV einfach unterirdisch. Auch, das war ja auch schon unter Walter so. Und diese fehlende Qualität, ein Spiel zu killen, das treibt mich in den Wahnsinn, weil es ist ja nicht, dass diese Qualität manchmal aufflackert, wir haben sie einfach nicht. Diese Qualität ist quasi nie vorhanden. Der HSV spielt echt ein gutes Spiel in der ersten Halbzeit, hat diese Phase, wo man sagt, oh, wenn die jetzt das 2-0 schießen, dann ist das Spiel gelaufen, aber der HSV schießt das 2-0 nicht. Und dann hast du einen Nemeth, der da vorm Tor steht, und ich will nicht gemein sein, aber das ist eines Profifußballers in der zweiten Bundesliga, ist das nicht würdig. Entschuldigung. Er mag privat ein netter Kerl sein und das ist auch nicht gegen den Menschen, aber gegen die Abschlussqualität von Andras Nemeth momentan, das ist unterirdisch und das ist schon in seiner gesamten HSV-Karriere so, vor der Verletzung war es vielleicht ein bisschen besser, aber seit der Verletzung kommt er irgendwie gar nicht mehr rein und jede Chance, die er hat, versiebt er für Tor, jede Chance und natürlich hat das auch was mit Einsätzen zu tun und mit Spielzeit zu tun und dass er natürlich an Glatze schwer vorbeikommt, aber er trainiert dafür ja auch. Und wie gesagt, es treibt einen als Fan in den Wahnsinn und man möchte ja auch nicht so emotional werden, wie ich es gerade werde. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass er ein talentierter junger Spieler ist, aber diese Abschlussqualität, das ist echt schon nicht gut. Und was man am Ende dann als Conclusio leider sagen muss, dass Mannschaften, die solche Chancen liegen lassen, die steigen dann am Ende halt auch nicht auf.
Ja, das sehe ich auch so tatsächlich. Und ich habe mir hier tatsächlich notiert, und das habe ich, glaube ich, auch bei Social Media direkt nach dem Spiel schon verlautbaren lassen, wir sind einfach nicht besser als dieses 1:1 in Fürth. So wie das Spiel gelaufen ist und so wie wir das Spiel eben gespielt haben in seinen einzelnen Situationen. Auch wenn wir Chancen hatten, Spieldominanz hatten, es fehlte aber eben bei uns in jeder Hinsicht an den Eigenschaften dann, die eben darüber entscheiden, ob wir so ein Spiel gewinnst oder nicht. Und das ist hart und das ist bitter und das geht mir auch alles andere als leicht über die Lippen. Aber das ist einfach für mich nicht mehr von der Hand zu weisen. Das ist eben kein Einzelfall und kein Ausreißer. Und Lasse, weil du eben so plakativ oder so mit dem Finger drauf gepointet hast auf das Thema der Entscheidungsfindung. Das ist ein Riesenthema in unserem Spiel. Das sehe ich ganz genauso. Für mich allerdings weniger jetzt konkret auf dieses Spiel bezogen, ein Thema der jeweiligen individuellen Entscheidungsfindung des einzelnen Spielers, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass die Rädchen nicht ineinander gegriffen haben. Sprich, dass wir dort nicht so offensiv orchestriert, ich habe das Wort vorhin schon mal benutzt, funktioniert haben, wie ein Uhrwerk so ein bisschen, dass man eben sagt, und der harmoniert mit dem und der mit dem und man weiß, was der Nebenspieler macht, dass wir dort draus dann tatsächlich Angriffe zu Ende spielen konnten. Da sind dann der vorletzte Ball, ist ins Aus getändelt, da ist ein Spieler falsch gelaufen. Das war nicht immer nur die Entscheidungsfindung desjenigen, der gerade den Ball hatte. Und da ist mir etwas wirklich sauer aufgestoßen und tatsächlich schon vor dem Spiel richtig gewahr geworden, ist es mir aber eigentlich erst danach. Und das ist, und das soll jetzt keine pauschale Trainerkritik oder Schelte sein, aber wir haben von der Spielanlage her, vor 14 Tagen gegen Wien Wiesbaden, etwas gesehen, was ein klarer Plan war, zumindest waren wir uns einig, den so etwas erkannt zu haben. Und was wir jetzt gesehen haben, war totale defensive Stabilität. Da gehe ich komplett d'accord mit euch. Aber eben nicht diesen für mich klar erkennbaren Plan, wie man der defensiven Grundordnung von Greuther Fürth beikommen möchte. Und wir hatten eine Länderspielpause, 14 Tage. Und unser Trainer stellt sich vor dem Spiel hin, darauf angesprochen und gibt sinngemäß eine Antwort, die er in der Pressekonferenz schon mal gesagt hat, nämlich, naja, Länderspielpause ist ja eigentlich totaler Mist, weil man kann überhaupt nichts machen, weil es sind ja fast alle weg. Und da habe ich gesagt, Moment mal, Raab, Muheim, Schonlau, Reis, Meffert, Ferai, Jatta, Königsdörfer, wenn er fit gewesen wäre, Glatzel. Das sind 9 von 11 Spielern, die nicht auf Länderspielreise waren. Auf Länderspielreise waren Hatzi Kadunic und Laszlo Benesch. Und Anzi Suhun, der als Joker gekommen ist. Aber für mich wirkt das wie eine Ausrede. Und ich habe mich wirklich in dem Moment ein bisschen für dumm verkauft gefühlt, sage ich ganz offen. Von mir anzuhören, naja, so richtig was einstudieren konnten wir ja nicht in der Länderspielpause. Wir haben so ein bisschen Belastungssteuerung gemacht. Kurz vor Ende waren alle wieder da und jetzt gucken wir mal, was ist. Ich weiß nicht, wie geht's euch mit sowas? Mich ärgert das im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann so ein Spiel sehe und keine spielerische Evolution, maßlos.
Ich möchte auf deine Frage, Lars, gleich zurückkommen. Ganz kurz eine kleine Lanze für Andras Nemeth brechen. Lasse, du hast mit deiner Kritik an der Chancenverwertung total recht. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Und am Ende wird ein Stürmer auch an seinen Toren oder an der Verwertung seiner Torchancen gemessen. Dennoch, bei ihm ist auch diese Saison total der Wurm drin. Der hat, als er neu war, hat er als Joker geknipst und da hatten wir deutlich Hoffnungen. Dennoch möchte ich nur einwerfen, brauchen wir nicht irgendwie weiter ausdiskutieren, weil am Ende wird es am Tor gemessen oder an der Chancenverwertung. Aber einer der Betreiber vom Blog Rautenball, der User Volksparkgedanken, hat auf Twitter eine spannende Gegenüberstellung der messbaren relevanten Statistiken für Stürmer erstellt. Und Andras Nemeth war als Neuner in der Box, als Mittelstürmer, besser im Spiel als Bobby Glatzel in den letzten 4. Und da haben wir auch in der letzten Folge, hatte ich das mal aufbereitet, was von Bobby Glatzel eigentlich kam. Das heißt, ja, Andras Nemeth muss das 2:1 machen. Er hat da eine Riesenchance, eigentlich 2. Und nichtsdestotrotz, der Junge hat kein so schlechtes Spiel abgeliefert, auch wenn es natürlich jetzt viel auf die vergebene große Chance, was das der K.O. gewesen wäre, einverstanden. Dennoch, ich wollte da ganz kurz einmal was auch statistisch relativieren, weil der Junge tut mir da ein Stück weit auch leid, auch wenn es sein Job ist, dann diesen Ball reinzumachen. Lars, zu deinem Take. Ich habe mir hier aufgeschrieben, es bleibt dabei, unsere Spielanlage war ordentlich, aber am Ende fehlt es an Selbstverständnis, an Automatismus im Angriffsspiel. Und das ist in dieser Phase einfach ein großer Fansblock, der nicht einfach verschwindet. Eben auch nicht nach einem Spiel wie gegen Wiesbaden zu Hause. Und Lasse, du hast es in deiner Analyse in der ersten Halbzeit gesagt. Und ich habe auch während des Spiels immer wieder gerufen, ah, falscher Pass, ah, zu spät, ah, zu ungenau. Aber die Räume waren da. Aber es stimmt das, was Lars sagt. Der Automatismus ist nicht da, es ist nicht eingespielt. Und wenn ein neuer Trainer mit einer veränderten Idee kommt und eigentlich den gesamten Kader bis auf 2 Ausnahmen in der Länderspielpause zu Hause hat, dann ist die Aussage für mich schwach und nicht korrekt zu sagen, ich kann in 14 Tagen nichts eintrainieren. Da stimme ich Lars total zu.
Danke.
Bin ich bei euch, weil er hat ja auch, als er angetreten ist, gesagt, ja, unser Ziel ist Platz 2. Plötzlich rudert er an der PK zurück, ja, unser Ziel ist Platz 3. Und wenn wir uns gut anstellen, vielleicht Platz 2. Dazu die Sache mit dem, was ihr eben gesagt habt, mit dem, wir konnten uns nicht einspielen. Das ist alles schon ein bisschen dafür, dass es am Anfang so sehr Kampfansage war von Baumgart, ist das jetzt alles schon ordentliches Zurückrudern. Und das gefällt mir ehrlicherweise nicht so ganz. Weil wenn einer vorangehen muss und es schon keiner auf dem Platz tut, dann ist es der Trainer.
Da muss die Mentalität dann herkommen.
Wenn ich dann doch etwas Positives vielleicht ein bisschen reinbringen möchte, nachdem ich natürlich auch, ich gehe auch mit euch mit, es ist offensiv zu schwach, weil wir zu viele schlechte Entscheidungen treffen. Wenn wir dennoch den positiven Winkel anlegen möchten, den man dann als Trainer sagen kann, wenn man natürlich dieselben Spiele sieht, dann kannst du als Trainer sagen, aber wir als Mannschaft haben die Räume geschaffen für uns. Wir haben die Organisation von Fürth auch in Situationen gebracht, wo die offen waren. Jetzt fehlt uns nur noch die Automatismen und die kommen leider nur mit mehr Spielen für dieselben Spieler, die sich dann dadurch auch besser individuell kennenlernen. Und dann macht das irgendwann hoffentlich der berühmte Ketchup-Effekt, da macht das Flutsch und überall ist Ketchup. In unserem Zufall dann Tore oder Großchancen. Das stimmt mich dann schon ein bisschen positiv. Dennoch auch wiederum, Fußball ist Ergebnissport. Wir brauchen die Ergebnisse, uns rennt die Zeit davon.
Und ich glaube, das ist genau der Faktor. Zeit ist hier kritisch. Und ansonsten finde ich die Punkte, die wir hier aufgebracht haben, sehr erfrischend, sehr passend. Und um es mit Bürgers Worten, mit einem positiven Abschluss irgendwie dieses Spiel zu beenden, gehen wir rein in die Kategorie Man of the Match.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Versuch zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Wir werden erneut keine April-Scherze machen und nicht über Busfahrer oder Platzwerte sprechen, sondern auch wenn uns vielleicht danach ist in der aktuellen Situation, sondern wir gehen auf die sportlichen Leistungen und Lasse, wer ist dein Spieler des Spiels?
Es fiel mir echt schwer, dieses Spiel. Und da ich kein April-Scherz machen möchte, nehme ich nicht Andras Schnammitz, sondern ich nehme Bakary Jatta, der mir richtig gut gefallen hat. Der war engagiert, der hat geackert, hat halt kein Glück gehabt, dass sein Kopfball reingeht, aber insgesamt hat mir der gut gefallen.
Ich habe jemand anders, Traumtyp, Vertrag verlängert, Traumtor, deswegen geht mein Man of the Match an Miro Muheim und als Honorable Mention vielleicht noch ein bisschen Respekt an Ransford Yeboah Königsdörfer, der aktuell wirklich eine aufsteigende Form zeigt und mir auch gut gefallen hat, aber Miros Tor und da mache ich es mir einfach, Bürger.
Ich mache einen auf Lasse, mache den in Gänseaugen Sohnemann-Bonus und entscheide mich dann für Ransi, weil ich finde, Ransi hat... Du hast es angesprochen, Lando, mit dieser Honorable Mention und dieser aufsteigende Formkurve. Er macht das, was man eigentlich auch von ihm erwarten kann. Dieses Herausfordern, dieses in den Strafraum kommen. Und hoffentlich entscheidet er sich auch bald mal besser im Strafraum und legt was vor oder macht den selber rein. Und dann haben wir auch richtig viel Freude an Ransi. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn er so weitermacht.
Ich habe mich tatsächlich auch für den Traumtyp, Traumtor Miro Max Maria entschieden. Ich habe das Gefühl, und es sind ja nach so einem Tag, nach so einem Spiel dann auch so ein bisschen die Kleinigkeiten, an denen man sich positiv hochziehen kann und möchte. Mit Miro Muheim und seiner Körpersprache auf dem Platz und seiner Ausstrahlung auf dem Platz wächst dort zartes Pflänzchen, aber ein Führungsspieler heran. Das ist nicht die prädestinierte Position dafür, aber Philipp Lahm war auch einer. Und auch auf der Außenverteidigerposition. Und ich finde es bemerkenswert zu sehen, wie Miro im richtigen Moment Verantwortung übernimmt, diesen Abschluss sucht an einem Tag, wo nicht viel geklappt hat bis dahin. Man könnte natürlich auch sagen, wenn man im Spiel ist und der letzte Pass funktioniert flächendeckend nicht, dann lass ihn weg und schieß aufs Tor. Ja, aber auch dann hat er viel richtig gemacht. Nein, ich finde, das war tatsächlich wieder ein engagierter Auftritt von ihm und seine fünfte gelbe Karte treibt mir so ein bisschen die Sorgen auf die Stirn im Hinblick auf das folgende Spiel, aber auf das kommen wir ja gleich.
Richtig, denn vorher lösen wir noch auf, wie unsere Hörerschaft gewotet hat und es waren natürlich nicht viele Punkte, das war auch so zu erwarten, der Frust ist überall groß. Meffert hat 7 Punkte bekommen, ist damit Dritter, ihr merkt schon, es wird nicht besonders punktereich. Reis mit 9 Punkten auf Platz 2 und ja, der fotogenste Spieler im Kader, Miro Muheim, mit 24 Punkten, auch euer Man of the Match. Und jetzt kommen wir zum Spiel gegen die Roten Teufel am Samstag, die im Volkspark zu Gast sind um 13 Uhr. Und die stehen mit dem Rücken zur Wand. 1 Punkt Vorsprung auf Platz 17, aber eben auch nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 12. Wir blicken aber erstmal zurück und das Hinspiel, Lars, das war ein Topspiel am 11. Spieltag mit viel Spektakel auf dem Betze. Die Vorzeichen sind jetzt gänzlich andere. Gibt es dennoch etwas aus dem Hinspiel, was wir mitnehmen können oder sollten?
Ich tue mich ja immer so schwer damit, erst recht, wenn wir jetzt wieder ein Spiel haben, wo 2 unterschiedliche Trainer an der Seitenbank standen und so weiter. Und dieses Topspiel dort am Betzenberg ist sicherlich eine Blaupause für Spektakel für den neutralen Zuschauer. Aber ich glaube, beide Trainer werden sich schwer tun, dort jetzt die ganz, ganz großen Aspekte rauszuziehen und sie übertragen auf das, was am folgenden Wochenende passiert. Wir haben es dort nicht geschafft, ein eigentlich super Momentum für uns durch ein frühes 0:1 Führungstor auswärts, mit dem du die Kulisse ein Stück weit eindampfst, zu nutzen, sondern mehr oder weniger postwendend den Ausgleich bekommen, sind dann sogar 1:2, 1:3 in Rückstand geraten, haben dann, wie so oft eigentlich in den vergangenen 2 Jahren, Moral gezeigt, sind zurückgekommen, machen das 3:3, nur um dann in den Schlussminuten, ich glaube, Opoku schießt noch an Pfosten, das Ding beinahe noch wieder zu verdaddeln. Am Ende des Tages weiß ich noch ganz genau, dass ich nicht wusste, ob es ein gewonnener Punkt, ein verlorener Punkt oder eine liegen gelassene Chance war, tatsächlich an dem Betzenberg, so ambivalent war das. Insofern gänzlich neues Spiel am kommenden Wochenende, geht bei 0:0 los. Würde ich das nicht zu hoch hängen, das Hinspiel.
Ja, vollkommen richtig. Und Bürger, beim Hinspiel hast du noch Dirk Schuster analysiert als Cheftrainer des FCK. Und während wir uns in der Rückrunde nach dem Trainerwechsel auf Gramotzes eigentlich vorbereitet haben, zog der FCK nach nur 8 Spielen mit ihm die Notbremse und installierte einen Trainer, dessen Name allen ein Begriff ist, aber den niemand mehr als aktiven Cheftrainer im Profifußball erwartet hat. Friedhelm Funkel ist der Feuerwehrmann für die Roten Teufel und ich bin wirklich gespannt, was Weisskopf zu Friedhelm Funkel irgendwie hergibt.
Also erstmal muss ich gestehen, dass es mir total untergegangen ist, dass Lauter noch den Trainer nochmal gewechselt hatte, denn ich war mir völlig fest, das steht Gramotzes an der Seitenlinie, bis ich dann so ein bisschen Vorbereitung gemacht habe für die Folge heute und gedacht habe, hä? Friedhelm Funkel? Seit wann denn das? Also für mich ist das, ich muss auch gestehen, ich verfolge die Roten Teufel jetzt auch nicht mehr eingehend als so, aber Friedhelm Funkel zeigt das aus, ein bisschen konservativer, ein bisschen strukturiertes, schön kompaktes Mittelfeld, damit gegen uns erstmal mehr oder weniger gefühlt kein Tor fallen soll. Sieht aber auch anders aus, wenn man sich so unterliegende Parameter anguckt, zum Beispiel jetzt insgesamt sowas wie, was ganz interessant ist, Expected Points. Und da, wenn man guckt, ist Kaiserslautern, die sind eigentlich spielerisch zu 10 Punkten mehr prädestiniert, als das, was die jetzt bekommen haben. Also, da kommt eine Mannschaft auf uns zu, ist natürlich auch jetzt von hier Schuster und Gramotzes die Spiele mit drin, zeigt aber dann auch schon, dass im Kader auch mehr Qualität ist, als was wir uns vielleicht an der Tabelle alleine herreden lassen.
Das Thema Qualität ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn aufgrund der bedrohlichen Situation hat der FCK im Winter ordentlich nachgerüstet und wirklich namenhafte Spieler verpflichtet, aber auch bekannte Spieler abgegeben. Lasse, wer ist neu und wer von denen ist jetzt bereits ein Faktor in der Rückrunde?
Also bekannte Spieler haben sie echt abgegeben. Das sind schon große Namen. Terence Boyd, Kaiserslautern Legende könnte man fast sagen, oder allgemein Legende im deutschen Fußball. Andreas Lute, auch ein sehr bekannter Spieler. Lex Tiger Lobinger ist zu Osnabrück ausgeliehen worden, ist auch relativ bekannt, der Sohn von Tim Lobinger. Und Erik Durm, Weltmeister, ne? Oder? Ja. Fußball-Weltmeister, der ist seine Karriere mit 31 beendet. Das ist so ein bisschen ein Frühruhestand gegangen, würde ich mal sagen. Ja, das sind die Spiele, die sie abgegeben haben. Das sind schon bekannte Namen. Und auf Zugangsseite haben wir zum Beispiel Dixon Abiyama aus Fürth. Der Offensivspieler kam für 150.000 Euro und wird, sage ich mal, sehr variabel in der Offensive eingesetzt. Mal vorne drin, mal links, mal rechts, alles dabei. Ein Tor oder eine Vorlage konnte er noch nicht erzielen bisher. Hoffentlich bleibt es auch so. Philipp Stojkovic dürfte den meisten HSVern noch ein Begriff sein, hat sein Debüttor für Darmstadt damals gegen uns geschossen beim 1:1. Von den Nilien ist er jetzt nach Lautern ausgeliehen, hat bisher ein Tor geschossen, kam aber in letzter Zeit unter Funkel nicht mehr so sehr zum Einsatz. Gramotzes stand da ein bisschen mehr auf ihn. Frank Ronstadt kennen wir ebenfalls vom HSV, den Rechtsverteidiger. Der kam auch von den Nilien für 50.000 Euro. Dieser hat sich aber verletzt und wird langsam an den Kader herangeführt. Von daher mal gucken, der wird wahrscheinlich gegen uns nicht spielen. Philipp Kolatsch wurde fürs zentrale Mittelfeld von Banik Ostrava ausgeliehen, der Tscheche, und ist auch direkt Stammspieler geworden. Also der wird safe starten. Als dritte Laie komplettiert diese Spieler, die gekommen sind, Bar Muakala Simkala aus Kiel. Der kam aber auch eher unregelmäßig zum Einsatz und konnte bisher nur gegen seinen Ex-Verein Osnabrück treffen. Also der hat das Zielwasser auch noch nicht so sehr getrunken. Almami Touré und Robin Himmelmann haben sich ebenfalls Lautern angeschlossen. Die kamen vereinslos zum Verein und Touré war kurz nach seinem Transfer unter Gramozis gesetzter Stammspieler in der Innenverteidigung, spielt jetzt unter Funkel aber absolut keine Rolle mehr und fristet sein Dasein auf der Bank. Also der ist vom Stammspieler in der Innenverteidigung unter Gramozis zum Bankdrücker unter Funkel mutiert. Also der wurde auch bis jetzt kein einziges Mal eingesetzt, also wahrscheinlich nur, wenn sich einer der Innenverteidiger während des Spiels verletzt. Robin Himmelmann ist durch die Handverletzung des Stammtorhüters Julian Kral sogar zum Standtorhüter aufgerückt. Ich würde ja sagen, eine Schwächung, aber wir kennen die Geschichte mit Torhütern im Volkspark. Und dann kommt auch natürlich die Vergangenheit vom Stadtteilverein dazu. Also mal gucken, was da passiert am Wochenende. Des Weiteren fehlen die Routiniers Hendrik Zuck mit einem Kreuzbandriss und Philipp Clement mit einer Muskelverletzung. Ragnar Ache ist wohl wieder fit und wird gegen uns auf der Bank sitzen, da er beim DFB-Pokalspiel gegen Saarbrücken am morgigen Tag noch nicht zum Einsatz kommen wird. Das hat Funkel betont, dass Ache erstmal nicht mitgenommen wird. Ich denke mal, deshalb wird er bei uns zu 100% auf der Bank sitzen.
Ja, also personell einiges los beim FCK und durch die Trainerwechsel dann auch die Transfers mal rein, mal raus, aber viel in der Breite. Der FCK braucht einen Sieg und sie haben auch eigentlich genug offensive Power im Kader, um das mal zu erspielen. Bürger, du hast es vorhin angesprochen, dass sie eigentlich unterperformen. Nominell mit 43 Toren ist das jetzt aber auch für den Tabellenstand keine schlechte Offensive. Aber ich denke, 54 Gegentore zeigen das Problem des FCK. Die große Frage, Bürger, werden die Roten Teufel auf einen offenen Schlagabtausch aus sein oder wird Funkel hier in seiner konservativen Idee dann doch zurückhaltender spielen im Volkspark? Weil es geht für die auch um alles.
Boah, jetzt habe ich auch das Problem, dass wir bei Y-Scout so ein bisschen nur den Limited Access haben. Heißt, wir können nicht nach Trainer filtrieren. Aber was ich sehen kann, ist halt, dass die höchsten Expected Goals der ganzen Liga hat Kaiserslautern. Dann aber auch die zweitmeisten kassierten Tore. Und wenn ich dann gucke, wie so, okay, was sind das dann für unterliegende Parameter, die vielleicht darauf hindeuten, dass Lautern öfters mal zu großen Chancen kommt. Wenn ich dann gucke, dass Touches in den gegnerischen Strafraum, da sind die Platz 5. Heißt, für mich ist das, erwarte ich ein Spiel, wo Lautern sich vielleicht ein bisschen defensiver orientieren wird, aber alles auf Umschaltspiel setzen werde, mit langen Bällen nach vorne auch in die Box reinschmeißen und dann von da dieses 50-50-Spiel auf die Duelle und dann dadurch irgendwie zu Chancen kommen. Also für mich kann es schon ein etwas offener Schlagabtausch werden, weil auch die Tabellenkonstellation das hergibt, dass wir zum Siegen verdammt sind und Kaiserslautern ebenfalls, weil es ist unten auch verdammt eng.
Ich glaube nicht, dass Kaiserslautern sich bedingungslos hinten reinstellt, aber ich glaube, sie werden schon das allgemeine Mittel wählen, was die meisten Teams hier im Volkspark auswählen, und zwar sich eigentlich aus einer stabilen Defensive hinten reinzustellen und dann versuchen, uns auszukontern, gerade über Spieler wie Tachi. Und die haben ja einigermaßen Ritter, die haben ja Spieler mit Finesse und auch mit Tempo dabei. Und gerade weil sie halt dieses Pokalspiel am Dienstag haben, glaube ich nicht, dass sie volle Kapelle anlaufen werden, weil natürlich, je nachdem wie lange das Spiel dauert, das auch noch in den Knochen sein wird, gerade gegen Mannschaften wie Saarbrücken, wird es, denke ich mal, hart zur Sache gehen. Da wird auch das ein oder andere Foul stattfinden im Spiel, von daher werden die Spieler alle auf jeden Fall noch merken, was sie am Dienstag getan haben, da bin ich mir sicher. Von daher glaube ich, dass sie erstmal abwarten werden und sich versuchen werden, aus einer kontrollierte Offensive, hätte Otto Rigal es damals genannt. Aber, was ich noch sagen will, es kann natürlich auch sein, dass ein potenzieller Pokalfinaleinzug natürlich auch mental nochmal richtig Kräfte freisetzen kann. Und dann kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr über die Schmerzgrenze rübergehen. Auch wenn man am Dienstagabend dann vielleicht ein oder zwei Bier trinkt.
Du liest doch meine Notizen mit. Kontrollierte Offensive, Otto Rehhagel, das steht hier auch. Ich mag mir nicht vorstellen, dass die Roten Teufel hier ihr Heil in der Offensive suchen werden. Viel eher nach dem, was Bürger eben auch gesagt hat, mit den Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, kann ich mir eher was vorstellen wie ein Umschaltspiel. Allerdings auch gar nicht mal so unbedingt mit dem zwingenden Zug zum Tor, sondern eher abgebrochen und dann ein hoher Ball reingelöffelt in 16er, wo aufgerückt wurde, den im Zweifel zu versuchen abzulegen, den Ball und einen zweiten Ball aufs Tor zu kriegen. Das mag ich mir vorstellen, weil es eben auch immer die Möglichkeit bietet, direkt wieder in der defensiven Grundordnung zu stehen. Und ich glaube, das wird die Hauptmarschroute erst einmal sein, diese Grundordnung zu haben und sich in dieser Grundordnung vom HSV eben nicht auseinanderdividieren zu lassen. Und dafür gibt es ja nun aus den vergangenen Wochen genug Anschauungsmaterial, was Friedhelm Funkel seinen Jungs zeigen kann. Denn das haben ja andere zu unserem Leidwesen doch durchaus erfolgreich praktiziert.
Tja, wenn ich positiv auf die Situation des HSV schaue, dann würde ich sagen, von Platz 4 aus sind wir immer am stärksten und greifen von da im Endspurt immer nochmal an. Allein der Glaube daran ist nicht so wirklich da, aber zu Hause geht es meistens gut und dann keimt wieder Hoffnung auf und auf Miro Muheim müssen wir verzichten, aber es geht gar nicht so sehr ums Personal. Ich habe den Eindruck, dass unsere Mannschaft, die ja nun auch schon eine ganze Weile so zusammenspielt, nach all den verpassten Chancen und der Kraftanstrengung der letzten 2 Jahre sich immer wieder ranzukämpfen, vielleicht auch Ermüdungserscheinungen zeigt. Also insbesondere das letzte Jahr. Ne? Das muss man sich wirklich vorstellen, da mit 66 Punkten den direkten Aufstieg nicht zu schaffen, das war schon krass. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei uns fehlt der Wille, diese Spiele noch zu drehen. Und auch wenn Steffen Baumgart dann zum Mittel von mehreren freien Tagen greift, dann kann es auch eine körperliche Kraftfrage sein, die natürlich auch mental beeinflusst wird. Das will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber es fehlt mir so aktuell die Fantasie, wie dieser Rucksack von den Schultern der Mannschaft genommen werden kann, ohne einen größeren Umbruch im Kader. Und den hätte man im Sommer vielleicht mit der Einschätzung und Transferpolitik machen müssen, weil jetzt geht's ja nicht mehr. Und die letzte Saison mit diesen 66 Punkten und dieses Jahr wieder gegen einige Overperformer, nenne ich sie mal, anzutreten, ist halt kräftezehrend. Und bei uns fehlt es halt an Konstanz. Und in Sachen Performance, erzielte Tore aus Torchancen sind wir im Soll. Und damit will ich auch nichts entschuldigen oder nicht schon wieder Mentalität, Charakter und Führungsspieler aufwärmen. Ich versuche nur in Worte zu fassen, dass ich nicht mehr von dem regulären Aufstieg ausgehe bei unserer Mannschaft, denn dafür bedarf es eines Wunders. Und ich denke eher, dass unsere Konkurrenz sich unserer Schwäche zunutze machen wird und noch eine Schippe draufpacken wird. Und meine Frage an euch ist halt, glaubt ihr daran, dass der HSV beginnend jetzt gegen den FCK eine positive Ergebnisserie starten kann? Oder welche Argumente auch ihr immer habt, um irgendwie auf den Schlussspurt hinzuschauen?
Ja, als ich gesehen habe, dass du die Frage gestellt hast, war das meine selbe Reaktion, als ich das gelesen habe. Ich gedacht, was sage ich jetzt dazu? Hab mir auch ganz ehrlich dazu nichts notiert, weil es ist auch so, 3-0 gegen Wien Wiesbaden. Alles war wieder im Soll. Wir sind Platz 3. Jetzt geht es vielleicht darum. Kiel, die haben wir noch zu Hause. Das geht noch alles. Jetzt hat Kiel 3 Punkte gemacht. Wir nur 1. Die sind 2 Punkte weiter weg. Jetzt ist Düsseldorf noch vor uns. Und jetzt kommt Lautern. Ja, gewinnen wir gegen Lautern. Düsseldorf stolpert vielleicht gegen Braunschweig. Gut, dann ist es vielleicht, dann sind wir wieder auf Platz 3. Dann geht das vielleicht wieder. Dann fahren wir nach Magdeburg, wird auch nicht einfach. Dann kommt Kiel, wird auch nicht einfach. Dann haben wir Braunschweig, die um alles kämpfen. Tut mir leid, so kann ich einfach die Saison weiter runterrabbeln, bis wir am Ende gegen Nürnberg spielen, wo ich gesagt habe, da geht es für beide Mannschaften bestimmt um nichts mehr. Und da hauen wir uns die Frust vom Leib und bleiben in der zweiten Liga, weil wir Platz 4 erreichen. So ist mein Gefühl momentan, dass es auch ein Wunder braucht, um Platz 3 zu erreichen, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir erstmal nicht stolpern. Und dass die anderen Rennen oben mit bei sein, dass die auch stolpern. Und da habe ich schwer zu sehen, dass die mehr stolpern als wir. Und das ist halt das Problem, dass wir im Rückstand sind und angreifen müssen. Und ich glaube nicht mehr daran. Tut mir leid.
Die Frage war ja, ob wir daran glauben, dass unsere Mannschaft eine positive Ergebnisserie starten kann. Ich sag's ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich diesen Glauben aktuell hernehmen sollte. Und was leite ich daraus ab? Daraus leite ich jetzt überhaupt nicht ab, die Flinte ins Korn zu schmeißen, irgendwo bei Social Media Fans anderer Mannschaften zu irgendwas zu gratulieren, was auch die noch nicht in der Tasche haben, sondern ich gucke jetzt einfach und dafür stecke ich 3 Euro ins Phrasenschwein von Spiel zu Spiel. Wir haben es nicht in unserer eigenen Hand, aber wir müssen unsere Hausaufgaben machen, ansonsten kann es uns auch komplett egal sein, wie kommende Woche St. Pauli spielt, wie Kiel spielt, wie Düsseldorf spielt, wie Hannover spielt. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Und warum tue ich mich schwer, die Grundlage zu sehen für eine Serie? Ganz einfach. Wir haben jetzt nicht seit Wochen, auch nicht seit Monaten, sondern seit Jahren ein Problem mit der Konstanz. Und wir haben immer unerklärliche und ohne Vorwarnung kommende Ausreißer in unseren Serien, Miniserien, nennt es wie ihr wollt, gehabt, die etwas, ein zartes Pflänzchen, was vielleicht wachsen wollte, wieder zertrampelt haben. Was wir uns aufgebaut haben, haben wir uns in aller Regelmäßigkeit mit dem Arsch selber wieder eingerissen. Diese Ausreißer haben wir nicht abstellen können über eine Winterpause nicht abstellen können, über eine Sommerpause nicht abstellen können, jetzt mit einem Trainerwechsel. Im Gegenteil, wir haben jetzt 5 Spiele mit Steffen Baumgart an der Seitenlinie gesehen und eins davon hat uns im Grunde alle zufriedengestellt. Das war das Spiel gegen Wien Wiesbaden. Und an den anderen hatten wir teils eklatant, teils aber immer noch so, dass wir unzufrieden waren, viele Dinge auszusetzen. Mit anderen Worten, aktuell gehen die Ausreißer nach oben und nicht nach unten. Woher soll da der Glaube kommen, dass sich das plötzlich um 180 Grad dreht? Sagt es mir. Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr was habt. Wenn ihr auch nichts habt, kann ich das genauso gut verstehen.
Glaube ich daran, dass die Mannschaft eine positive der Ergebnisserie startet? Nein. Glaube ich daran, dass die Mannschaft gute Chancen hat, trotzdem Platz 3 zu erreichen? Ja. Platz 2 ist für mich ehrlicherweise nur durch ein Wunder zu erreichbar. So wie du gesagt hast, Nando, das habe ich mir exakt auch so hier aufgeschrieben.
Okay.
Kiel müsste gegen uns im direkten Duell verlieren und dann noch 2 zusätzliche Niederlagen einfahren und wir müssten im Gegenzug quasi alles gewinnen. Das wird nicht passieren. Platz 3 sehe ich aber als realistisches Ziel, da Hannover das schwerste Restprogramm hat. Ansonsten hätte ich an dieser Stelle gesagt, Hannover wird Dritter und da hätte ich viel Geld drauf verwettet. Aber ich habe mir dann nochmal das Restprogramm von Hannover angeguckt und die spielen noch gegen Paderborn, die spielen noch gegen St. Pauli, die spielen noch gegen Braunschweig, die nicht absteigen wollen. Also die haben ein richtig schweres Restprogramm und ich glaube, deshalb wird Hannover nicht Dritter werden. Und Düsseldorf, wissen wir, was ich öfter schon mal im Podcast gesagt habe, die sind ja fast genauso unkonstant wie der HSV. Wer sagt denn, dass es bei denen jetzt so weitergeht, wie es momentan läuft? Das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Von daher, glaube ich, wird es sich zwischen diesen 3 Mannschaften abspielen und wir haben aber gute Chancen, wenn wir an unsere Leistungen wie gegen Wiesbaden anknüpfen, auch Dritter zu werden. Aber Platz 2 ist in meinen Augen weg.
Ja, dann gehen wir mal rein in den 28. Spieltag, denn die Saison rast wirklich dem Ende entgegen und ab sofort können Vorentscheidungen fallen, insbesondere für die beiden führenden Mannschaften in der Tabelle und im Tabellenkeller wird es langsam, ja, orchestral. Da bewerben sich mittlerweile 6 Mannschaften um Platz 17. Lars, welche der beiden Regionen reizt dich denn am meisten am kommenden Wochenende neben unserem HSV?
Ich habe mich noch nie in dieser Saison so schwer getan, irgendetwas zu finden, was einen Reiz auslöst bei mir und habe mich dann für Elversberg gegen Magdeburg entschieden.
Ich werde mir Düsseldorf gegen Braunschweig reinziehen, weil Düsseldorf ja nur am letzten Spieltag auch ein Achtungszeichen gesetzt hat und Düsseldorf auch gut in Form ist, aber wie ich es eben gesagt habe, Düsseldorf auch so ein bisschen Wundertüte ist, so wie wir, von daher bin ich gespannt, was da passiert.
Ja, es ist schon aussagekräftig, wenn selbst die Sörche Lars nicht reizen, dann ist es schon depressive Zustände bei Lars.
Die haben einfach eine andere Flughöhe momentan.
Das stimmt. Ich werde mir Sonntag Hannover gegen Schalke 04 angucken und bin drauf gespannt, was mir erwartet. Denn irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, ich bin vielleicht auch jung und naiv, dass irgendwann bei Schalke der Knoten platzt. Und wieso dann nicht gegen Hannover? Denn die waren auch für das ein oder andere Freak-Ergebnis im Laufe der Saison gut. Und Hannover muss angreifen, um vorne mit anzuklopfen. Also ich erwarte auf jeden Fall ein torreiches Spiel und dann muss ich sehen, ob ich hier nächsten Montag sitze und genauso enttäuscht bin, wie Nando es diese Woche war.
Ja, ich ziehe immer die richtigen Lose. Ich bin gespannt, was mein Los für dieses Wochenende sagt, denn mein Blick geht am Samstagabend zum Spitzenspiel. Pauli gegen den KSC und um die Frage, ob der KSC nochmal angreifen möchte und kann oder Pauli weiter einsam die Kreise an der Tabellenspitze zieht und bis zum rechnerisch fixen Aufstieg. Ja, und damit gehen wir rein in den April. Ein, wie immer, entscheidender Monat in dieser Saison für unseren HSV. Wir hoffen auf gutes Wetter und gute Leistung. Beim Wetter sind die Prognosen für das Wochenende zumindest rosig und meistens auch präzise. Wir sind gespannt, welche Leistung des HSV wir in der kommenden Woche analysieren werden. Bis dahin, bleibt gesund und
nur der HSV.